Felix, Felix, hallo Felix,
hallo,
hi.
Ibims.
Ich nehme erstmal einen Schluck Wasser.
Mach das mal. Meins fast alle zurück im Kabuff. Ihr habt noch eine Woche, habt ihr Galgenfrist.
Galgenfrist. Dass
es zu Ende geht mit dem LK.
Ja, ja, weil wir immer noch nicht wissen, welches Programm wir nutzen sollen. Bitte schickt uns doch mal Vorschläge,
ja,
wie man geil remoten kann.
Ja, welches Programm würdet ihr benutzen?
Ja, ich habe gesehen bei Ben Wendell, dem großartigen Saxophonisten, ja, aus den Vereinigten Staaten, der hatte auf jeden Fall so ein Programm vorgeschlagen, wo er auch heiß jammen konnte mit Leuten, die, was weiß ich, dann in L.A. unterwegs
waren. Ja, aber weißt du, wie das heißt?
Nee, habe ich vergessen.
Ja, gut.
Aber das hatte Luca uns doch, weil ich diese Story schon mal gedroppt hat, dann doch in unseren Chat, in unsere Chatgruppe, ja, rein gedroppt. Und dann haben wir es auch wieder links liegen lassen, wie es immer so ist mit Informationen. Manche prägen sich ein, manche nicht.
Also, nächste Woche ist Zapfenstreich bei uns. Hast du den Zapfenstreich für unseren allerliebsten
Kopfhauskanzler?
Den Kanzler Scholz gehört?
Ich hatte einmal kurz reingeguckt und hatte das Gefühl, er ist den Tränen nah.
Ich fand es auch rührend, wie er da so steht. Und dann merkt man so, während das Stabs...
Du bist auch strammer Sozialdemokrat.
Ja, wenn der Stabsmusikchor da spielt, wie er dann da steht, und dann lässt man es also mal Revue passieren, die Amtszeit, was war gut, was war schlecht.
Wie heißen diese Trompeten, die mit einer Hand gespielt werden, die man da sieht, die so Fahnen haben?
Was waren so ganz Trompeten mit Fahnen?
Es wurden, also ich habe da kurz reingeschaltet und die hielten so, also auf jeden Fall, also hier hingen Fahnen von der Trompete und sie hielten sie so mit einer Hand und sie waren etwas länger.
Fanfare? Schalmei? Keine Ahnung.
Also
ich habe mir den kompletten musikalischen Auftritt reingezogen, weil ich natürlich Musikjournalist bin und politischer Berichterstatter.
Ich wusste, dass du was machst, deswegen habe ich abgeschaltet.
Ja, ist auch richtig so. Genau, das ist der große Zapfenstreich. Das ist eine militärische Zeremonie und die steht in preußischer Tradition. Es ist tatsächlich was Deutsches.
Ja.
Und der große Zapfenstreich ist eine Abendveranstaltung, könnte man sagen, wo dann für Verteidigungsminister, Bundeskanzler und Bundespräsidenten flotte Lieder gespielt werden. Und man darf sich da immer was wünschen. Und interessant ist natürlich immer, was sich die Bundeskanzler wünschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es an anderer Stelle auch schon mal erzählt habe. Bisher haben 4 Kanzler das erhalten, diese große Ehre. Laut Tabelle, das waren Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel und Olaf Scholz. Bei Angela Merkel erinnern wir uns, du hast den Farbfilm vergessen.
Ja, richtig.
Wegen DDR wahrscheinlich, von Nina Hagen. Für mich soll es rote Rosen regnen, Hildegard Knef. Und großer Gott, wir loben dich, weil sie ist Pastorentochter.
Mhm.
Gerhard Schröder finde ich richtig gut. Die Moritat von Mackie Messer.
Na, siehst du wohl.
Also das ist ja das Lied von dem kleinen Trickbetrüger Mackie Messer. Und dann kannst du gleich im Medley rübergehen. Als zweiter Titel Summertime hat sich Gerhard Schröder gewünscht.
Summertime?
Oh, ja. Und dann, also wirklich, das ist eigentlich der Jazzkanzler, weil dann als dritten Titel hat er sich gewünscht My Way, Frank Sinatra.
Wie geht das nochmal? Na ja, genau.
Ja. Helmut Kohl wiederum, des großen Kurfürsten Reitermarsch. Des großen Kurfürsten Reitermarsch. Nun danket alle Gott und Ode an die Freude.
Ah ja.
So, jetzt kommt natürlich Scholz. Jetzt sind natürlich einige Lieder schon vergeben. Jetzt habe ich mir bei Scholz das Gefühl, er hätte sich auch gern My Way gewünscht.
Ja.
Auf welchen Titel hat er aber zurückgegriffen?
Ich weiß es.
In My
Respect.
Life.
Respect.
Nein, In My Life von den Beatles.
Echt?
Ja.
Ich glaube, erst kommt Dur, ne? Respect
kommt auch als dritter Titel, genau. Ich wollte aber erstmal auf In My Life hinaus, weil das natürlich auch so ein bisschen thematisch, das kann man, wenn man jetzt den Text nicht ganz genau studiert, hat das ja sowas, so einen ähnlichen Affekt wie My Way. Da geht es ja auch um so eine Retrospektive.
Ja.
Jetzt habe ich mir das reingezogen. Großer Zapfenstreich, übrigens auch eine der wenigen oder die einzige Musikveranstaltung, wo der Stabsmusikchor den Gefechtshelm trägt. Also du hast da wirklich die Leute in diesen grauen Ausgehuniformen mit so einem richtigen, mit so einer richtigen Pickelhaube auf. Also
ja, aber so ist auch gut so. Es kostet ja auch richtig viel Geld. Es ist ja gut, dass es mal genutzt wird.
Ja, genau. Das ist unser Material, unsere guten Helme und der große Dienstanzug. Und jetzt ist natürlich interessant. Ja. Zieht euch das mal rein. Es gibt eine pikante Stelle in dem Stück In My Life von den Beatles, wo ich sagen würde, das könnte eine Herausforderung werden live. Und zwar ist es das Piano-Solo. Kannst du dich daran erinnern? ist irgendwie so ein barockes Ding.
Ja, ja.
Ach, kannst stimmt. Du, weißt du?
Ja, ja, stimmt. Bum, bum. Ja. Irgendwie so, das haben sie doppelt, doppeltes Tempo abgespielt. Ne? Sie haben es in der halben, ja, genau, halbe Geschwindigkeit aufgenommen und dann im
Doppel. Das hat nämlich angeblich, hat das George Martin hat's gespielt, glaube ich.
Ja, auf halbem
Tempo. Tempo, Oktave, ja, tiefer.
Ja.
Ja, ich war jetzt in A. Genau. Irgendwie so. Ich kann es bis heute nicht spielen. Ja. Und dann wird das Ganze hochgepitcht. Doppelte Geschwindigkeit und es klingt auch doppelt so schnell.
Ja.
Oktave höher, doppelt so schnell und deswegen klingt es auch so fetzig auf der Aufnahme. Ja. So, jetzt ist die Frage, wie löst das Bundeswehrmusikkorps das? Also das Stabsmusikkorps. Und zwar fand ich sehr gut, das haben die, wurde gespielt unisono von zwei Piccolo-Flöten.
Ah, sehr gut.
Sehr, sehr gute, ja, Instrumentierungswahl.
Ja.
Also ich als natürlich Bitologe habe hingefiebert mit schwitzenden Fingern, saß ich da vorm Tablet und dachte, wie lösen die diese Stelle? Nee, natürlich, diese mit allen Wassern gewaschen, die Piccolonisten des Stabsmusikkorps und
das haben die runtergebrettert.
Ja, das haben die einfach runtergebrettert.
Ja.
Also muss ich sagen, Respekt an die Kollegen
beim Stabsmusikkorps. Ich habe reingeguckt, ich fand es ein bisschen langweilig alles, aber ich musste auch sagen, ey, absolut astrein abgeliefert.
Astrein abgeliefert, genau. Und dann natürlich Brandenburgisches Konzert vom zweiten, das ist, glaube ich, das mit den Trompeten. Ne? Irgendwie so, das ist, glaube ich, das Brandenburgische. Und dann Respekt, hast du natürlich völlig recht.
Ja.
Und da gab es ein Saxophon-Solo. Da wurde es richtig so jazzig.
Ja.
Jazzy, bluesy, groovy. Haben sie gut gemacht.
Ja, geil.
Ja, muss ich sagen. Also nochmal hier kleine Rundfunkkritik von mir.
Ja, du warst letztes Mal ein bisschen kritisch. Jetzt finde ich, klingt das eigentlich eher versöhnlich.
Mit was?
Mit dem Rundfunk.
Nicht mit dem, nee, ich saß im Rundfunk. Also okay. Natürlich ist das, ich hoffe auch, dass die GEMA ordentlich abgerechnet wird.
Für Aretha Franklin ist ja auch nicht ordentlich.
Stell dir mal vor, ohne Senderprivileg könnten sie da, müssten die dann die Rechte anfragen.
Pass auf, es gibt so einen Fall, das hat mich Asterix, hatte mir darauf hingewiesen, dass wenn du das jetzt auf DVD brennst und es dann jemand verkauft, dann gibt es richtig Ärger. Also das ist, dann kannst du halt dich nicht aufs Senderprivileg beruhen. Okay. Aber da gab es dann auch wieder einen Fall, wo das auch wieder umgangen werden konnte, weil irgendjemand nicht rechtzeitig die Rechte wahrgenommen hat oder sowas. Da habe ich nicht ganz durchgestiegen, aber ich schreibe ja auch diese Klausuren nicht mit, die er dann seinen Schülern abverlangt.
Ja.
Aber auf jeden Fall, der MDR hat offensichtlich mal über das Senderprivileg, glaube ich, was von Strauß auch aufgeführt und dann hat irgendeine externe Firma diese Aufführung verkaufen wollen. Ja. Musste denn kurz dann wohl einstellen, den Verkauf dieser CD. Das wurde dann unterbunden.
Ja. Bei uns hat aber noch keiner angeklopft, jetzt beim Podcast, wenn wir jetzt hier Beatles spielen.
Naja, also erstmal spielen wir es ja so, dass es nicht unbedingt als Beatles zu identifizieren ist. Und edukativer Content.
Ja.
Wir sind ja ein Bildungspodcast. Wie machen das Adam Menes und Peter Martin denn? Die hören ja einfach die ganze Zeit geile Mucke und reden dann
dabei. Ja, das will ich auch nochmal rausfinden. Ich würde ja eigentlich Next Level für diesen Podcast jetzt mal Meta-Talk. Eigentlich wäre geil, wenn wir auch so mal was abspielen können.
Ja, wird sich gewünscht. Wird sich gewünscht.
Ja, ja, das müssen wir vielleicht mal machen. Also wir machen es da schon. Vielleicht kann uns Asterix da beraten.
Ja.
Asterix, kannst du uns mal aufklären, bitte? Auch meinetwegen off-mic, wie wir das mit dem Musik im Podcast machen.
Ja.
Weil es kann nur sein, dass wir bei YouTube entmonetarisiert werden, aber das sind ja eh nur Peanuts. Und das hätte ja den Benefit, dass wir Musik vorspielen können.
Genau, denn offensichtlich scheint es ja irgendwie zu gehen. Also in unserem Lieblingspodcast You'll Hear It ist das ja irgendwie möglich. Wobei das auch relativ neu ist jetzt bei denen, dass die es immer machen. Ich finde es total super, wie die Gefühle bekommen, wenn sie Musik hören.
Also ich glaube, du kannst im Prinzip bei YouTube kann man Musik abspielen, wenn man die kommentiert. Und man muss dann halt da drüber reden. Aber das sollte ja nicht unser Problem sein.
Das ist ja möglich. Ja, genau, aber das, wie gesagt, wir hatten mal einen Fall, da wurden wir geclaimed.
Ja, wir wurden, aber es war jetzt, weil wir wurden nicht runtergenommen, aber wir wurden auf YouTube entmonetarisiert, weil ich dir Giant Steps mit rausgerechnetem Bass vorgespielt habe.
Richtig, genau, Podcast. Das war's.
Ja, genau, aber gut, auf die paar Kröten von YouTube können wir auch verzichten.
Ja, wir hätten es ja auch den Nachfahren von Coltrane sonst auch händisch ausgezahlt.
Natürlich. Natürlich. Ehrensache.
Saxophon Gott.
Absolut. Ja. Genau. So, haben wir noch Nachträge?
Naja, ich rede ja immer gerne über Urheberrechte.
Ah ja, über die GEMA. Möchtest du heute schon wieder über die GEMA reden? Also, wir nennen uns in LK GEMA. Wir nennen uns in LK GEMA um, weil wir hier wahnsinnig gerne über die GEMA reden.
Über die GEMA und über die Entstehungsgeschichte der GEMA. Die interessiert mich nämlich. Da wussten wir nämlich bisher noch gar nicht so viel.
Darüber. Ach, wirklich nicht? Hast du das nicht schon dreimal erzählt, wie die GEMA entstanden ist?
Nee.
Wir gehen tiefer rein,
weil mich interessiert das schon alles. Was ist da eigentlich los mit Johann Strauß? Nicht Johann Strauß, wie heißt er? Richard.
Das war jetzt eine falsche Version von dem Jamiroquai-Hit Deeper Underground, weil wir jetzt noch tiefer reingehen. Okay.
Oh. Also, ich auf dem Weg in die Bücherhalle, ja.
Ja.
Ich gehe dahin, will irgendwie was über Richard Strauss rausfinden und über Bill Evans.
Ja. So.
Was meinst du, womit bin ich erfolgreich?
Johann Strauss und...
Richard.
Ja, achso, ich dachte, du hättest jetzt falsch nur ein Buch über Johann Strauss gefunden. Und
also habe ich gerade Johann und gesagt?
Über, und nee, du hast Richard gesagt. Ich habe jetzt nur...
Ja.
Ich wollte da komödiantisch anschließen, ist leider in die Hose gegangen. Dass, ich hatte mir vorgestellt, dass du ein Buch über Bill Evans, den Saxophonisten, und über Johann Strauss ja, dort genau. bekommst. Ich weiß es nicht. Es gibt nämlich einen Namensvetter von Bill Evans, den Pianisten. Bill Evans, den Saxophonisten.
Der Saxophonist, ja. Soll auch gut sein. Ich habe da nie reingehört, du?
Ja, warte mal, in welchem Zusammenhang? Der spielt doch auch in irgendeinem...
Ich glaube, der hat auch mal bei Miles irgendwo nochmal...
Das kann sein, ja, auf so einer späten 80er
Miles-Platte. Ja, 80er Platte, ja. Was interessiert mich an Johann Strauss? Warum...
Richard Strauss.
Richard Strauss, ja. Warum gründet er diese Gesellschaft überhaupt? Für die Urheberrechte.
Ja.
Das ist sein Motiv.
Ja.
Das ist... Du machst das wirklich gut.
So ähnlich. War wieder falsch. Leider wieder falsch.
Fast, ja, aber
fast richtig. Aber man hat den Eindruck, wenn man es nicht genau kennt, dass es das Stück war.
Naja, vor allem jetzt müssen wir ja auch keine... GEMA-Zahlen.
Weil es war ja eine, ja,
weil er auch
eine war eine Bearbeitung. Eigentlich kriege ich jetzt sogar GEMA.
Ja, genau.
Okay.
Ja. Also genau, ich möchte halt mir was über Bill Evans ausleihen und über Richard Strauss. Und mit Bill Evans bin ich natürlich nicht erfolgreich, gibt es nichts da. Und Richard Strauss, 5 Biografien.
Ja.
Ja, weil ist natürlich einer der wichtigsten deutschen Künstler ever, ist ja klar. Und was interessiert mich an Richard Strauss? Urheberrechte, was hat mit GEMA auf sich? Ja. Und was noch? Anderes großes Thema.
Nazis.
Was auch, ja, Nazis, ja, klar. Ja. Ich blätter halt so durch. Wo sind diese Themen zu finden?
Querlesen.
Querlesen.
In großen Anführungszeichen.
Ja, ich guck mir nur so ein Kapitel an und sehe so, in 4 von 5 ist das Thema halt Reichskulturkammer, kommt nicht vor.
Ja.
Und GEMA, also Verlagsrechte so ganz, ganz, ganz bisschen. Ja. So eigentlich wird er eher gehuldigt und seine großen Errungenschaften und. Also, und dann gibt es die österreichische Biografin Maria Publik, die genau das auch zum Thema macht, also und sagt so, ja, pass auf, da scheint es einen blinden Fleck zu geben. Die Deutschen scheinen irgendwie nicht so gerne über ihre Nazis in der Vergangenheit zu reden und so. Ja. Und sie hätte da mal ein bisschen genauer hingeguckt und hat das Buch geschrieben, eine historische Annäherung. Richard Strauss, Bürger, Künstler, Rebell.
Mhm.
So, erstmal interessiert mich natürlich die Frage des Motivs. Also warum diese Reform des Urheberrechts und was ist da sein Beweggrund? Denn er hat ja eigentlich wahnsinnig viel Kohle.
Warum?
Ja, weil er angesagter Komponist war. Der hat erst in Berlin ja war...
Also du meinst jetzt ohne die Urheberrechtskohle?
Ja.
Achso, wieso wollte er noch mehr
Kohle? Wieso wollte er noch mehr
Kohle? Der Raffzahn.
Ja, ist doch eine gute Frage.
Ja.
Also ihm ging es eigentlich super. War erst in Berlin aktiv, dann irgendwann, als er da nicht mehr so cool war, wie in der Weimarer Republik, war das halt ein bisschen zu progressiv hier in Berlin. Dann ist er ins traditionsorientierte Wien umgesiedelt und war da auch immer noch ein heißer Feger. Aber es hat was mit so gesellschaftlichem Aufstieg zu tun. Also er war verwandt mit der reichen Familie Pschorr.
Pschorr.
Was waren die? Bierbrauer.
Ah, klar. Ja. Also meine Mutter hat mir auch mal erzählt, dass ich so einen Dortmunder Verwandtenstamm habe, die auch wohl Bierbrauer waren. Ja? Ich fühle mich Richard Strauss ganz nah.
Ja.
Das kann aber auch wirklich nur, das kann auch alles nur familiäres stille Post-Effekt sein. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich fühle mich Richard Strauss sehr nah, ja.
Jedenfalls hing er halt immer mit den Pschorrs ab. Die waren halt super reich, hatten halt die geilsten Sportwagen. Ja. Gab es da noch nicht, aber irgendwie halt, hatten einen geilen Lifestyle und so. Und er wollte halt nicht nur geduldet sein in dieser Peer Group, sondern er wollte gesellschaftlich genauso hoch angesehen werden wie diese Familie. Also, weil immer da rumzusitzen und derjenige zu sein, der gefragt wird, kann man davon leben?
Ja.
Weil das war so das allgemeine Bild dieser gehobenen Bürgerschaft aufs Künstlertum. So hatten sie sie früher auch immer schon gerne. Das hat sich bis heute nicht geändert.
Mhm.
Das finde ich auf jeden Fall ganz interessant. So, das kann ich eigentlich auch nachvollziehen. Oder dieses Gefühl, dass wir haben ja öfter schon über diese Frage, kann man davon leben? Und das ist ja irgendwie immer so eine leichte, das kratzt einem ja irgendwie mal so am Ego. So. Da will man natürlich die Leute erziehen und denen zeigen, man kann sich dicke Wette Rolex kaufen. Ja, und so wie ich es halt mache. Halt.
Natürlich, das finde ich auch total richtig.
Der Onkel Pschorr war aber wohl ganz nett. Der ist manchmal zur Hilfe gerufen worden, um die Stimmung im Orchester aufzuhellen und hat allen Bier ausgeschenkt.
Ach, ist das nicht schön, ja.
Wenn er irgendwie da über irgendwas nicht gut gespielt werden konnte oder die Stücke zu schwer waren, Richard war ja auch anspruchsvoll und so, hat er erstmal eine Runde Bier ausgeschenkt.
Das sind auch wirklich ja nur so Anekdoten aus der goldenen Zeit der tariflich bezahlten deutschen Orchester und Rundfunkorchester. auch gerade an der Oper, wenn man weiß, man sitzt im Graben und die Pauke kommt sowieso erst im dritten Akt, dass man dann noch schön so ein bisschen in der Kantine das eine oder andere Bierchen
wegzwitschert. Ja. Hat sich bis heute gehalten.
Ich weiß nicht, ich glaube, es ist weniger geworden. Diese Klischees, dass zum Beispiel die Blechbläser, dass die wahnsinnig stark am Glas sind.
Immer. Ja, ne?
Das kommt ja nicht von irgendwo her. Ja. Das kommt ja immer aus dem Orchester, weil natürlich die Geiger sind am Durchfiddeln, ja. Die Streichis. Ja. Aber so ein, da kann es mal sein, dass man so an der Posaune, dass die erst im vierten Satz drankommt und da kann man sich natürlich vorher schon einen reinstellen. Und ich frage mich auch, ob die...
Bis dahin ist man wieder nüchtern, meinst du?
Ja, ich würde auch gerne nochmal, weil ich mit meiner Rubrik erotische Musikinstrumente so ein bisschen versandet bin, würde ich gern wissen, welche Musikinstrumente man denn gut betrunken spielen kann.
Schlagzeug?
Ja, aber das geht ja aufs Timing. Ja. Ich weiß es nicht. Klavier finde ich auch schwierig.
Ja.
Da flutschen die Finger. Vielleicht geht es bei Blechblasinstrumenten, weil da muss man ja nur diese drei Knöpfe drücken.
Die spielen ihre paar Ventile.
Also sehr gut. Auf jeden Fall, da wurde vom Strauß-Clan wurde da Bier
direkt
in Orchester. Ja, genau. Also quasi mit Zapfhahn an der Pauke. Ja, genau. Sehr, sehr gut.
Ja. Also er wollte mehr Geld haben. Ja. Das ist wirklich interessant. Das war so ein Beweggrund. Er musste auch seine Ex-Frau Pauline ausbezahlen, die irgendwie auch mal von seinem Konto 2000 Euro genommen hat. Da gibt es so ein ganz eine große
Euro. Reichsmark.
Reichsmark.
Aber könnte man mal gucken, was das inflationsbereinigt heute wäre.
Ja, gut. Ja. Er meinte dann so, ja, du wolltest dir wohl teure Kleider kaufen. Hättest du ja auch machen können. Also gab es so einen Schriftwechsel. Aber dieses Kleid hat doch nicht 1500 Euro Reichsmark gekostet. Also er war wohl auch sehr knauserig. Wollte sehr viel Geld für sich haben. Und Maria Publik, die Strauß-Biografin, schreibt nun dazu, immerhin war man mit der reichen Familie Pschorr verwandt, wo Strauß nicht als armseliger Musiker und Komponist bloß geduldet sein wollte. Er befand sich im direkten Konkurrenzkampf von geistig Schaffenden und manuell Arbeitenden. Abgesehen von der Begabung zum erfolgreichen Künstler war Strauß davon überzeugt, dass die Erfindung und Ausarbeitung von Noten durchaus den banalen Vergleich mit der Brauerei Pschorr zuließe. Hopfen zu pflücken, ihn zu vergären und letztlich Spitzenqualität an Bier anzubieten.
Ja.
Der Vertrieb des Produkts gestaltet sich, ob Kunst oder Bier, dann ähnlich.
Gut, ja, ist ja
jeder musste ein interessiertes Publikum von der Qualität seiner Ware überzeugen. Und findige kaufmännische Raffinesse war sowohl da als auch dort notwendig.
Das ist doch gar nicht genial.
Das Urheberrecht beruht also auf der Idee findiger Geschäftigkeit, inspiriert durch den Verkauf von Bier.
Ja, das finde ich aber gut. Ich finde, das Brauen eines alkoholischen Getränks ist auch mit dem Bouncen einer WAF-Datei vergleichbar. Ja. Also das ist der Bounce-Prozess und der Bauprozess, der braucht Zeit.
Braunzen.
Und weil auch, das ist ja beim Bouncen auch so, dass dann der Bounce ja sich dann auch quasi nochmal, das ist ja wie wenn da so diese Bakterien, wie heißt das, die Hefe, da an den Alkohol bildet, dann werden ja auch so die Signale durch die Plugins gejagt und dann nochmal durch die Masterkette. Es ist ein bisschen, Bouncen ist wie Brauen.
Ja. Ja. So, also, Richard will mehr Kohle.
Ja, richtig. Ja, aber das sagen wir auch seit 135 Folgen. Ja. Hier mit der Kohle.
Hier mit der Kohle.
Sehr gut.
Und er macht sich politisch dafür stark und bekommt natürlich Gegenwind vom linksliberalen Flügel.
Wirklich?
Eugen Richter ist der große Widersacher in diesem Zusammenhang. Deutsche Fortschrittspartei, von der schon gehört. Ja. Ja, Strauß bekam Gegenwind vom linksliberalen Flügel, dem es unverständlich erschien, wie in Zeiten des sozialen Kampfs um die finanzielle Absicherung der grundlegenden menschlichen Bedürfnisse wohlhabender Künstler unter dem, wie man meinte, fadenscheinigen Vorwand der Kollegialität zu ihren ärmsten Mitstreitern an die eigene Tasche denken konnte. So, also zusammengefasst, es wurde dem nicht so richtig abgenommen, dass der jetzt hier mit so einer eigentlich gemeinnützigen Idee ankommt. So.
Ja, gut, aber.
So, ja, willst du was dazu sagen?
Ja, hast du schon mal im AJZ gespielt?
Also
wir können ja wieder mal hier ein bisschen.
Nein, habe ich nicht. Erzähl
mal. Wir können ja mal so jetzt auch eine Woche nach dem Tag der Befragung mal so ein bisschen auch jetzt mal, weil wir vielleicht letztes Mal auch zu sozialistisch waren, machen wir mal ein bisschen linken Bashing.
Ja.
Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo die kritischsten Stimmen, zum Beispiel der GEMA gegenüber, und auch Befürworter des Downloads, das waren auch dann immer Leute aus sehr progressiven Kreisen in meinem Umfeld, die der Meinung wären, die Künstler kriegen ja eh nichts ab, das sind ja eh nur die Großkonzerne und da kann ich das auch alles einfach bei Napster ziehen.
Ja.
Ich sag mal, ich sehe da eine gewisse Überschneidung zwischen Teilen des progressiven Milieus, die bei Zeiten doch sehr wenig Bereitschaft hatten, für Musik Geld auszugeben.
Ja, aber wie ist jetzt der Vergleich? Weil Richard Strauss nun nicht unbedingt als progressiver galt.
Ja, eben. Deswegen, du sagtest ja gerade, die Kritik kam eher aus der Linken.
Ja,
Genau, das finde ich, interessant.
Dass er sich so geriert, als würde er jetzt so hier für die Gemeinnützigkeit die GEMA erfinden. Also für die,
ja,
sich für den kleinen, armen Komponisten
einsetzen. Genau, aber in Wirklichkeit, genau, der Vorwurf ist, er will sich ja nur die Tasche voll machen. Das ist ja so ein bisschen wie dieser Vorwurf, die haben ja eh genug Geld und ich sag mal eine kleine Anekdote aus der deutschen Musikgeschichte, die Gruppe Tonscheine Scherben, stark im linken Berliner Milieu der 70er Jahre verwurzelt, die waren einfach irgendwann pleite als Band, weil immer gefragt wurden, könnt ihr hier nicht noch ein Soli-Konzert spielen? Die Gage? Wollt ihr Gage? Das ist jetzt hier von Nicaragua. Wie könnt ihr Gage wollen?
Ja, der also Vergleich hängt ja nur so ein bisschen, also weil, genau, Richard Strauss selber wahnsinnig reich schon zu der Zeit, Millionär wohl.
Ja, genau. Ja, ich will nur sagen, ich finde interessant, dass Gegenwind für zum Beispiel eine ordentliche Vergütung der Künstler auch eher, vielleicht möglicherweise eher aus einem linksprogressiven Bereich kommt, weil ich sage, das ist deckungsgleich mit Sachen, die ihr jetzt rein anekdotisch, die ich auch erlebt habe, dass man da auch eigentlich gerne so ein Bild hat von so einem, wie sagt man, irgendwie macht das so ein bisschen die gute Stimmung im AJZ kaputt, wenn die Band auch Geld haben möchte, wenn die Spritgeld haben möchte.
Ich lese es halt eher so, dass er der Falsche war, um derartige Argumentationen anzuführen und es ihm deswegen nicht abgenommen wurde. Er hat zum Beispiel solche Sachen gesagt wie, das demokratische Prinzip taugt nicht für das Land der Dichter und Denker. Das allgemeine, direkte und geheime Wahlrecht der deutschen Reichsverfassung bleibt ein schwerer Kulturirrtum des großen Politikers Bismarck. Das sind so Zitate, die ihm später aber noch zugutekommen sollten, als er ausgewählt wurde für die Präsidentschaft in der Reichskulturkammer. Mhm. Also er war schon gegen das allgemeine Wahlrecht und auch der Überzeugung, dass Kunst nicht für alle da zu sein hat. Der Parsifal ist gar kein Werk für den modernen Logenpöbel.
Der Logenpöbel, gut.
Sehr gut.
Ja, wir sind aber auch kein Podcast für den gemeinen Logenpöbel. Also, ja. Gut, also auch ein blindes Huhn trinkt gerne mal einen Korn. Wenn Richard Strauss sagt, Wasser kocht bei 100 Grad, hat er auch recht. Und wenn er sagt, ich hätte gerne meine Urheberrechte abgerechnet, hat er auch recht.
Genau.
Da kann er natürlich meinetwegen Sachen sagen, die uns heute vielleicht ein bisschen
komisch
vorkommen. Ja, finde ich so ein bisschen, wo wir sagen, huch. Gut, aber ja.
Ja, also die Gemeinnützigkeit des Urheberrechts nach Strauss' Vorstellung wurde also von Anfang an von den Linksliberalen wie Eugen Richter in Frage gestellt.
Ja.
Doch für eine Reform des Urheberrechts hatte Eugen Richter nicht viel übrig, da Strauss als Millionär noch dazu aus dem gegnerischen konservativen Lager für ihn in diesem Fall kein überzeugender Repräsentant war. Das war das, was ich gerade meinte. Die Gesellschaft wollte immer noch am romantischen Bild vom notleidenden Künstler festhalten. War nur der überzeugend, der unfreiwillig unter der Armutsgrenze leben musste? Fragezeichen. Also es ist wirklich wahnsinnig interessant, dass das da drin steht, weil das ist ja ein Phänomen, was wir bis heute irgendwie beobachten. Also eigentlich Kunst oder gerade Popkultur wird eigentlich ja eher so von bürgerlichen Leuten hergestellt,
wenn man
so will. Und die sie aber immer eher solidarisieren mit dem Prekariat.
Ja.
Anders ist es im Rap. Das ist die große Ausnahme. Das wird eher hergestellt von eher Leuten unterer Einkommensschichten, die sich aber immer sehr schnell derart gerieren, dass sie so tun, als hätten sie wahnsinnig viel Geld.
Ja, ja, das ist ja tatsächlich ein ganz interessantes Phänomen, weil quasi in der DNA von vieler so Rockmusik, sage ich mal, da gibt es ja eher immer so eine Volksnähe.
Ja.
Und auch jetzt auch in dem Bereich, den wir oft in unserem Leben gestreift haben, so sagen wir die Independent-Musik, da geht es ja eher ein bisschen darum, die bürgerliche Herkunft so ein bisschen abzu. Also ist eigentlich nicht so werbewirksam, sondern man möchte eigentlich so ein bisschen von der Straße sein oder ein einfaches Leben führen. Trotz ist nicht angesagt.
Ja, genau. Und wir kennen ja auch noch die Debatten des Sellouts.
Genau, der Sellout. Genau, ja. Und hier, wie kannst du nur Geld verdienen wollen damit? Wie kannst du nur Werbung machen? Wie kann nur deine Musik in der Deutsche Bank Werbung laufen? Wie kannst du nur das Geld wollen? Ja. Du bist kein Künstler, das Ausverkauf. Also der Ausverkauf ist das Gegenteil von Kunst. Während im Rap, das finde ich so ein bisschen eigentlich schöner, weil das ist ja wirklich das Narrativ. NWA Straight Out of Compton. Wir kommen aus Compton, einem prekären schwarzen Viertel in Los Angeles und werden bling, bling, bling reich.
Ja.
Genau. Und haben dann kein Problem quasi als Statussymbol für unseren Erfolg uns mit
Rolex und dicken Autos.
Ja, genau, damit zu bekleiden. Ist zumindest mal nachdenkenswert, wie gegenläufig da dieses Verhältnis zu Reichtum.
Und trotzdem war der allgemeine Blick auf Kultur wohl damals, und irgendwie habe ich das Gefühl, das hat sich gar nicht so geändert, vor allem auf so Kultur, die so eine Wahrhaftigkeit behaupten möchte, dass man eigentlich am liebsten seine Künstler gerne arm hatte.
Ja, man möchte auf jeden Fall, wenn sie Geld haben, möchte man es nicht sehen, weil das irgendwie unsympathisch ist, ne? Weil man möchte ja eigentlich, dass man die Musik, man macht die Musik nur für sich.
Ja, ja, genau.
Man muss auch immer sagen, ja, der Erfolg, der ist mir gar nicht so wichtig. Also schön, dass die Leute kommen, dass viele Leute hören. Aber ich wollte auch für 5 Leute spielen, weil ich die Musik so liebe.
Genau. Wie gesagt, das ist ein sehr bildungsbürgerlicher Blick natürlich auch auf Kultur.
Ja.
Wir haben jetzt das Gegenbeispiel Rap genannt. Ja. Da will man eigentlich seine Rapstars, die müssen mit Kohle um sich schmeißen. Ja. Sonst nimmst du die gar nicht ernst.
Richtig,
genau.
Aber es ist ja ganz interessant, wie das Verhältnis zu Wohlstand sich unterscheidet, je nach Stilistik.
Ja, sehr interessant, dass es das offensichtlich damals auch schon gab. All seine Vorstellungen von der Anordnung des Urheberrechts konnte er allerdings erst mit der Zusammenführung der AFMA und der GEMA mit Hilfe der Nazis umsetzen, als er den Posten der Reichskulturkammer übernahm.
Ja.
Strauss war übrigens in Berlin, auch das ist auch einer der Gründe, warum er nach Weimar gegangen ist, weil er auf der Todesliste der Kommunisten war. Er war nämlich ein Vertreter des kaisertreuen Konservatismus. Er hat sich selbst als Sozialaristokrat bezeichnet.
Okay, gut, wird jetzt auch nicht besser.
Ganz klarer Antidemokrat. Deswegen stand er auch der Zwölftonmusik so kritisch gegenüber, obwohl er der Erste gewesen ist, der eine Zwölftonreihe komponiert hat und veröffentlicht hat. Vor Schönberg, frag mal Schönberg, der war ganz begeistert davon. Und zwar in Also sprach Zarathustra gibt es eine Zwölftonreihe wohl. Hat er einfach mal so ausprobiert, aber dass daraus jetzt irgendwie ein Ding wird, das hat ihm überhaupt nicht gefallen.
Ja.
Und für ihn war so diese Gleichberechtigung, das hat ihn gleich an Kommunismus erinnert.
Ja, okay, das ist, ja. Ist denn Schönberg Kommunist gewesen?
Das ist ja egal, aber irgendwie, er war ja schon eher Fortschrittarier, was das angeht und progressiv. Ja. Und da sah sich Richard Strauss ja nicht so richtig. Also der war ja so eher so ein Vertreter der Spätromantik, wenn man so möchte.
Also ich frage mich nur gerade, wie tief wir jetzt ins Musikkabarett reingehen, wenn wir jetzt behaupten, Richard Strauss hat die Zwölftonreihe abgelehnt, weil die zu gleichberechtigt war. Das weiß ich jetzt nicht. Das klingt jetzt für mich auch so ein bisschen. Aber gut, heißer Take.
Es ist ein Hot Take, aber ich habe das so ein bisschen daraus gelesen.
Ja. So, aber jetzt ist ein bisschen die Frage. Jetzt frage ich dich als unseren Experten für die GEMA. Es werden sich doch auch zu ähnlichen Zeiten auch in anderen Ländern Urheberrechtsvertretungen gegründet haben. Oder ist das eine deutsche Idee?
Also, da erwischte mich natürlich jetzt.
Ja.
Keine Ahnung, wo die erste gegründet wurde.
Also, würde mich mal interessieren, ob das jetzt
Ich würde tippen, dass das eine der frühen gewesen ist. So. Und es gab ja auch schon vorher so Vorstellungen von Urheberrecht und so. Ne? Du wurdest ja ausbezahlt einfach für deine Werke. Also wurde ja abgekauft. Und zum Beispiel gab es auch Wagner, ganz lange durfte der ja nur in Bayreuth aufgeführt werden.
Ja.
Also das war exklusiv. Da gab es Verträge drüber. Da konnte nicht auf einmal irgendjemand kommen und sagen, ich mache das aber in München. Es ging erst, irgendwann haben sich die Wagner-Nachfahren auch tierisch drüber aufgeregt.
Ja.
Aber lange Zeit ging das nicht.
Ja, finde ich irgendwie auch gar nicht so schlecht. Wenn man sagt, ich habe hier so, ich spiele nur im Donau. Genau, also das würde mich auch mal interessieren, weil es werden ja wahrscheinlich zu ähnlichen Zeiten in verschiedenen Ländern Urheberrechtsvertretungen, Organisationen, Gesellschaften sich gegründet haben. Das ist ja wahrscheinlich, oder ist es eine deutsche Erfindung?
Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Muss ich wieder in die Bücherhalle rennen? Ja,
ab in die Bücherhalle.
Aber wahrscheinlich schon, ja.
Ich weiß es nicht.
Aber vielleicht waren die Deutschen auch wieder mal die Ersten.
Natürlich.
Das kann natürlich auch sein.
Die Deutschen lieben es, die Ersten zu sein. Ja. Mit der ersten Zwölftonreihe.
Ja.
Gut, Richard Strauss.
Ja, auf der anderen Seite wurde er auch wieder beliebter bei diesem Bestreben, dieser Reformierung der Urheberschaft, wurde er wieder deutlich beliebter bei den Sozialisten und Nationalsozialisten. Also die konnten dem dann doch irgendwie auch was abgewinnen.
Ja.
Daher auch der Umzug in das traditionsorientierte Wien. Also Berlin wurde in der Weimarer Republik zu progressiv für ihn.
Ja.
Er ist ja, wie gesagt, Sozialaristokrat. Und als dann Hitler an die Macht kommt, sieht er das noch am ehesten auch vertreten in Hitler, obwohl ihm die schlechte Laune, die die Nazis verbreiten, sehr zu schaffen macht. Zitat, im Allgemeinen herrscht hier seit den blöden Hitlerwahlen eine gräuliche Stimmung.
Okay.
Ja. Und dann fragt man sich ja, warum dann mit 70?
Ja.
Wird er dann gefragt, 33 diese Präsidentschaft anzunehmen für die Reichskulturkammer. Warum eigentlich? Also, er hätte ja auch sich jetzt mal einen schönen Lebensabend.
Wenn er in Wien rumhängt, also das dauert ja auch noch ein paar Jahre, bis dann Wien auch Teil des Deutschen Reiches wird.
Ja, also wahrscheinlich war es so, dass er trotz des gehobenen Alters diese Stelle angenommen hat, da er hier die Möglichkeit sah, seinen internationalen Status als einen der wichtigsten Komponisten seiner Zeit zu festigen. Also seine Erfolge ließen nämlich langsam so nach. Also er hatte auf jeden Fall so das Gefühl gehabt, diese Erfolge wurden seltener. Und was er dann auch gleich machte, ist, ausländische Komponisten nahm er zu seinen eigenen Gunsten aus dem Programm. Wo Puccini verschwand, tauchte Strauss in den Programmheften auf. Aber das war gar nicht sein
War nicht schlecht.
Ja, also das konnte er dann natürlich machen, aber es war gar nicht sein Hauptaugenmerk. Er wollte vor allem versuchen, seinen Einfluss zu nutzen, sodass er im Ausland mehr aufgeführt würde. Also er wollte schon, ja. Das ist ja auch was geil German-mäßiges. Ja. Ne? Weißt du noch, also wir haben doch früher alle davon geträumt, ja, dass wir eine geile Indie-Band haben und die einzige deutsche Indie-Band, ja, sind, natürlich, die im Ausland erfolgreich,
ja, ist. Ja, es ist ja auch, aber es ist ja nach wie vor so. Das ist auch, das ist nach wie vor auch der deutsche Kulturkomplex, hier nicht rauszukommen.
Ja.
Auch schon, der Richard Strauss ist ja wirklich Blaupause für alle, auch heutigen Musikerbefindlichkeiten. Das ist ja nun wirklich so, dass da die deutsche Musikerschaft stark drunter leidet, dass man nicht so richtig rauskommt aus einem Dreiländereck.
Ja, ja, ne? Ne?
Ja, ja.
Das ist schon irgendwie ein Thema und auch da, ja, muss man sagen, schien es damals schon irgendwie Thema gewesen zu sein. 1945 musste er feststellen, dass das Gegenteil eigentlich eingetreten war. Und hatte seinen Namen zu dieser Zeit eigentlich eher vergessen. Aber er war ja auch nur 2 Jahre da. Also bei Amtsantritt spricht Strauss mit Hitler, um Geld für die Bayreuther Festspiele zu bekommen. Er übernimmt den Posten einiger Dirigenten, die Auftrittsverbot haben. Also hat sich auch noch ein paar Jobs verschafft dadurch. Ja. Als Strauss aber 33 das Amt in der RKK übernimmt, distanziert sich Österreich von ihm.
Oh nee.
Ja.
Wahlheimat Wien und jetzt sowas.
Warte mal, ich bin hier gerade verrutscht.
Ich könnte so ein Mashup machen vielleicht aus Johann und Richard Strauss. Wie findest du das?
Das war für ihn natürlich ein harter Schlag, denn er war ja lang in der Oper in Wien tätig und die Salzburger Festspiele setzen alle seine Stücke ab, außer der Rosenkavalier.
Ja, der gute alte Rosenkavalier.
Ja. Woraufhin das Deutsche Reich ein Bombenattentat auf das Festspielhaus verübt. Wusstest du das?
Nein.
Das war krass, oder? Die haben den aus dem Programm genommen, dann haben die Nazis erstmal gesagt, bomben wir drauf.
Uiuiui. Das ist ein dickes Ding.
Das ist ein dickes Ding, ja. Ja, und 35 ist dann der Ausschluss schon. Da war es schon wieder vorbei, weil er die ganze Zeit auch befreundet war mit dem jüdischen Autoren Stefan Zweig, die Schachnovelle, ja, wir kennen sie alle, tolles Buch.
Na klar.
Und die hatten die ganze Zeit Austausch, eine Brieffreundschaft, die wohl von den Nazis genau unter die Lupe genommen wurde.
Ja.
Und da hat er irgendwann angefangen, übel über die Nazis herzuziehen, was die halt für schlechte, wie schlecht die auf jeden Fall dieses ganze Bürokratische angehen und so, wie unorganisiert eigentlich diese ganze Reichskulturkammer ist und mit welchen Trotteln er da die ganze Zeit zu tun hat und so. Da gibt es einen langen Briefwechsel zwischen ihm und Stefan Zweig, der von den Nazis die ganze Zeit mitgelesen wird und nach 35 haben die dann genug. Aber er meint auch so, die Nürnberger Rassengesetze sind eigentlich Auslöser gewesen für den mentalen Bruch mit denen. Also stand er ihnen dann doch ideologisch nicht ganz so nah, wie man es vermuten ließ. Und dann war Schluss. Und dann ist er ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ist er ja auch gestorben, oder?
Ich glaube,
ja,
49 und oder so. Was hat er zwischendurch gemacht? War irgendwie aber geduldet.
War irgendwie noch geduldet,
war auch auf dieser gottbegnadeten Liste, oder? Hatten wir das nicht neulich? Kurzer Fact-Check. Ja, war nach wie vor, genau, auf Platz 1 bei der Musik. Die A-Sonderliste.
Okay.
Also so schlecht wird es nicht gewesen sein für ihn. Für mich ist aber der größte deutsche Strauß ist Engelbert Strauß.
Wer ist das?
Der Hersteller von so Arbeitskleidung.
Ach so.
Engelbert Strauß.
Und sind die auch verwandt, oder?
Ich kann mir das gut vorstellen. Sowieso Strauß, jetzt wo ich es gerade sage, natürlich aus dem amerikanischen Raum, Levi Strauß.
Levi Strauß.
Der Erfinder der Jeanshose.
Jeanshose, ja.
Ja, genau. Ah. Also Engelbert Strauß, Levi Strauß, Richard Strauß, Johann Strauß. Vogelstrauß.
Ja, es ist irgendwie ein ambivalenter Charakter. Also mit der Demokratie scheint er es irgendwie nicht allzu dicke gehabt zu haben. Aber so nah stand er den Nazis dann irgendwie wohl auch nicht. Er wurde ja auch nicht danach in irgendeiner Form drangekriegt oder verurteilt.
Ich weiß nicht, wird es auch irgendein Nazifizierungsprotokoll geben. Ich weiß nicht, wie. Ich finde es auch gar nicht so wichtig, was jetzt Johann Strauß, was Richard Strauß jetzt dezidiert für eine ideologische Haltung hatte in späten Jahren.
Ja.
Aber hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf die GEMA?
Nee, interessant daran ist halt vor allem der Impetus, warum er es gegründet hat, finde ich. Weil halt die GEMA umgibt sich eigentlich genau mit diesem Image, wir sind eigentlich für alle da.
Ja.
Und es geht hier um ein Gerechtigkeitsprinzip und so. Und das halt in der Gründungsidee überhaupt nicht enthalten gewesen ist. Also das war überhaupt nicht Strauß' Anliegen, für alle hier irgendwie für Gerechtigkeit
zu sorgen. Nein, nein, genau. Ja. Deswegen, und was wir, also deswegen, da wurde jetzt viel drüber gesprochen die letzten Wochen, diese ganze Geschichte mit dem ernsten Drittel, dass die von allem eingetriebenen Geld ein bestimmter Teil den ernsten Komponisten vorbehalten sein soll. Das ist ja so ein bisschen der gute alte deutsche Sonderweg in der Musikurheberrechtsgesellschaft, den wir in anderen Ländern nicht kennen. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung gab es, glaube ich, schon eine Abstimmung bei der GEMA über das Ende der E-Musik. Dann könnte es sein, dass wir nächste Woche nochmal die Pauke einblenden.
Ja,
dass wir
die Pauke nochmal einblenden. Ja. Was die GEMA dazu neulich nochmal, gab es so ein Newsletter, der nochmal rumging.
Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, habe ich Aufzeichnung gesagt? Ich meinte
Ausstrahlung. Genau. Aber die GEMA hat neulich nochmal so ein Newsletter rumgeschickt und nochmal kurz erklärt, worum es jetzt eigentlich dabei geht, das zu reformieren. Und ich finde, das hatte Hand und Fuß.
Für mich, natürlich, wir lieben die GEMA.
Ja, nee, aber ich fand auch, soll ich das kurz vorlesen? Also, das ist doch mal ganz gut. Vordergründig geht es um eine Auflösung der oft kritisierten Unterscheidung von E- und U-Musik. Tatsächlich ist es aber viel mehr. Es geht um die Zukunft der Förderung der GEMA, ein Thema nicht nur für E-Mitglieder, sondern für alle. Wir bauen eine neue Kulturförderung auf, die auch dem Bereich U offen steht und die gesamte Vielfalt musikalischer Ausdrucksformen einbezieht. Von zeitgenössischer Kammermusik bis hin zu Jazz, Punk, elektronischer Musik, experimenteller Musik und mehr. Wir setzen damit ein starkes Zeichen für Fairness, Solidarität und musikalische Vielfalt. Also wenn man das jetzt so liest, klingt das erstmal gut.
Ja, natürlich. Ja. Wir lieben doch die GEMA. Es ist ja auch die neue GEMA.
Ja, das ist die neue GEMA. Die Strauß-GEMA.
Aber ich liebe ja deine Leidenschaft dafür, aber ich muss mit dir auch Fakten und an die Hörer denken.
Ja, natürlich.
Wie der Onkel von dem Fokus früher gesagt hat.
Ja. Aber das tue ich doch auch mit so heißen Stories wie dem Bier von dem
Pschorz. Ja, das war geil. Das war absolut top. Aber wir müssen weg von der GEMA. Es ist jetzt nächste Folge, darfst du nochmal über die GEMA reden? Und dann ist erstmal GEMA-Verbot.
Ich habe keinen Stuff mehr. Obwohl, du hast mich ja wieder raufgebracht, weil wo gab es früher schon Urheberrechtsgesellschaften?
Ja, das hat mich.
Irgendwo irgendwie vielleicht in der Mongolei oder in China oder so.
Das kann auch sein. Ja, das hat mich einfach interessiert. Wir müssen aber nochmal über andere Themen reden.
Ja? Und du hast da noch heiße?
Also ich möchte dann nach wie vor über erotische Musikinstrumente
reden. Ja, dann hau doch mal raus.
Wie rankst du denn das Saxophon?
Eins war sehr erotisch, ne?
Nein, 10 ist maximal Erotik, 1 ist quasi gar keine Erotik.
Ja, ist schon 9 auf der Grenze zur 10.
Okay. Ja. Ist das Saxophon möglicherweise das erotischste Instrument?
Ja. Weil es so körperlich ist. Du hast es nah am Körper, es vibriert alles. Findest du es nicht?
Ich finde das total. Und ich finde es aber, es ist interessant, wann immer...
Das bringt deinen Körper ja wirklich sprichwörtlich, also buchstäblich, in Wallungen.
Ja, aber also wenn ich jetzt zum Beispiel, du bist ja auch Filmmusikkomponist, wann immer man quasi eine erotische Szene mit Musik untermalen soll,
stimmt,
würde man immer auf ein Saxophon zurückgreifen, oder?
Ja, ich habe letztes Mal diese Story liegen lassen, dass ich ja in Spanien diesen Gig hatte und derjenige, der...
Erzähl nochmal, du hast immer Musik eingespielt für das Nachtprogramm
eines spanischen Fernsehsenders. Ja. Und der Herr, der war ganz froh um diesen Job, dass er den bekommen hat. Das war endlich mal was Seriöses, weil er vorher immer nur Pornomusik gemacht hat.
Das gibt es auch richtig als Berufsbild.
Er war Pornomusiker.
Pornofilmmusiker. Natürlich.
Ja. Und der hat gern das Saxophon eingesetzt. Weiß ich noch, hat er erzählt. Das gehört schon dazu. Das muss man wohl nutzen. Ich weiß nicht, ich gucke keine Pornos. Kannst du ja mal berichten.
Ja, ich werde mal in die Recherche gehen. Gucken. Interessant. Ihr habt aber nicht so Filmchen vertont.
Nee, wie gesagt, möglicherweise wurden wir ja auch reingelegt und die Musik, die wir dann eingespielt haben, wurde dann später genutzt, um für Pornos benutzt zu werden. Das kann sein, aber uns wurde gesagt, nee, wir wurden ja auch gefilmt dabei.
Aber hattet ihr ein Saxophon dabei? Habt ihr nackt gespielt?
Nee. Aber genau, wir wurden gefilmt und uns wurde das Produkt gezeigt und meinte, das läuft dann hier die Nacht durch. Ich habe das dann nie überprüft oder so, ja.
Ich habe mal gespielt als Jazzband haben sie sich als Unterhaltungsmusik bestellt bei irgendwie so einem Mitgliedertreffen eines Swingerclubs.
Ach, das von dem Gig habe ich schon mal gehört.
Ja.
Dass man da auch während das dann so vonstatten ging, hatte man so einen Gig und alle waren nackt.
Das
und so.
Traurige war, dass es dann noch Folgegigs gab für die 20er Jahre Fetischparty und da konnte ich dann nicht.
Ach so, okay.
Aber auch da wurde schon.
Aber interessant, dass es halt sowohl optisch als auch klanglich irgendwie was damit zu tun
hat.
Mit Erotik zu tun zu haben scheint.
Ich glaube, es ist auch erotischer als die Trompete.
Ja,
würde ich auch sagen. Es sei denn, die Trompete mit Harnon-Dämpfer, dem Miles Davis-Dämpfer. Ja, auch eine gewisse
Erotik. Dann halt klanglich wieder sehr an der Erotik.
Ja, also aber ich würde eigentlich sagen, das Saxophon wählen wir auf 1.
Ja.
Also auf 10. Also,
eigentlich eine 10. Ja.
Genau, das habe ich mich nur gefragt. Und nächste Woche frage ich dich nach einem neuen Instrument.
Ja, finde ich gut, freue
mich. Wo du das rankst.
Ja, das war super.
Genau. Hast du noch ganz kleine Themen oder große Themen?
John McLaughlin wird von Manfred Eicher hart rangenommen, woraufhin McLaughlin ihn fortan als Manfred Eichmann bezeichnet.
Wo hast du das her?
Tim Renner.
Ah ja, okay.
In diesem scheußlichen Buch von Tim Renner, wir hatten Sex in den Trümmern. und träumten. Da geht es sehr viel darum, wie Tim Renner einem erklärt, wie wichtig der A&R ist für die Künstler. Die Künstler merken manchmal gar nicht, wie sehr sie den A&R brauchen, der dann alles aus ihnen
raus. Hast du das gelesen, das Buch?
Ich habe da angefangen und ich war so schnell so genervt. Nee, aber die Story habe ich mir gemerkt.
Ich glaube, ich habe das Buch ungelesen bei mir im Regal stehen. Ich habe aber natürlich vor, das ist auch schon fast 20 Jahre alt oder 15 Jahre, Tim Renners Standardwerk zum Sterben der Musikindustrie mit auch Fokus auf Deutschland.
Ja.
Ey, Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm.
Ja.
Das war ja damals ein Buch, wo er so ein bisschen beschrieben hat, wie die Musikindustrie der 90er Jahre, die auch so viel auf so Sampler, Compilations und Single, Maxi-CDs basierte, wie die zugrunde ging und wie eigentlich kein großes Label irgendwie die Fantasie hatte, mal vielleicht irgendwas mit Internet zu machen.
Das meinst du, ist ganz empfehlenswert?
Also ich habe das gelesen, also ich würde sagen, es könnten sogar noch die Nuller gewesen sein. Okay. Und es wäre interessant, wie sich das heute liest.
Wir hatten Sex in den Trümmern, ist auch schon etwas älter und es kommt auch aus einer Zeit, wo die Musikindustrie eigentlich am Boden war, würde ich sagen.
Ja.
Und da finde ich es vielleicht, ist es dann doch ganz interessant, das mal zu lesen, weil, oder zumindest quer zu lesen, weil, finde ich, da so der Blick auf Künstler so wahnsinnig paternalistisch ist und weißt du, er sagt solche Sachen wie, wie ist denn der Ich und Ich, der wüsste ja gar nicht, dass halt das beste Lied auf diesem Album, das man jetzt unbedingt rausbringen müsste, das ist, wo Schmerz und Herz aufeinander gereimt wird, so, und er möchte, findet das kitschig und letztlich Joe Cialo, der jetzt wieder in aller Munde ist, setzt sich dann als A&R aber durch und das ist halt so ein klassisches Beispiel für Renner, dass halt die Künstler manchmal gar nicht den Blick dafür haben, wie die Musik eigentlich wirkt und halt unter viele Leute gebracht werden kann und so, und es gibt ja gar kein Gegenbeispiel, wer weiß, wenn sie eine andere Single rausgebracht hätten, also es ist halt immer so, sie kann ja nur von einer Seite erzählt werden, diese Geschichte, und vor allem irgendwie, was da so durchsticht, ist dieses so, die brauchen uns geile Füchse in der Musikindustrie, sonst könnten die überhaupt gar nicht irgendwie checken. Die checken ja sonst gar nichts, diese blöden Künstler. So.
Ja.
Also das lese ich da so ein bisschen drin. So. Und das fand ich irgendwie, hat er was Paternalistisches und Überhebliches für mich. So.
Ja, natürlich einerseits könnte man dem unterstellen, man möchte seine eigene Position rechtfertigen. Aber gegen so eine richtig gute, gegen jemand, der da super Arbeit macht, haben wir doch nichts. Eine gute Single aussuchen. Herz auf Schmerz. Oder vielleicht auch mal vielleicht so ein kleines Reimlexikon mal mitbringen. Ja. Also ich sage ja immer noch, habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen, aber die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein trinke ich immer noch gerne mit dir. Schau mal herein. Das ist doch einfach genial.
Und das
Wein singen, auf herein.
Ja, das singen Flo Silbereisen und Helene Fischer, um jetzt irgendwie zu sagen, dass sie sich immer noch gut sind. Oder? Ja. Weil Helene hat dann ja einen Tänzer.
Irgendwas ist da im Busch, ich weiß es
also,
nicht.
Also sie sind
die waren kein Paar mehr. Nein, die waren, glaube ich, lange ein Paar.
Ja, und dann hat sie aber einen Tänzer gehabt,
ja,
kennengelernt, der halt schöner tanzt als Florian wahrscheinlich.
Ja, man weiß es nicht, aber jetzt heißt es ja, er kann ja mal wieder reinschauen auf eine Tasse Kaffee.
Finde ich gut, eine Tasse Kaffee. Ich mag ihn irgendwie, ich finde auch, er ist immer gut im Traumschiff.
Was ist er, der Kapitän?
Ja,
ja,
ein guter Captain.
Lang kein Traumschiff mehr geguckt.
Ja. Die Torten am Ende sind toll, da werden immer Torten reingetragen.
Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren noch mal eine Folge Traumschiff geguckt, so beim Sappen. Da ging es aber auch heiß her, da gab es also auch einen Kriminalfall an Bord.
Klar. Hey, das ist ein Riesenschiff. Na klar, gibt es da auch Verbrechen.
Ja, das stimmt. Also gilt da auch das Senderprivileg. Was läuft für Musik? Gibt es doch die Traumschiff-Melodie?
Ja, die habe ich geschrieben.
Ach so, deswegen heilt das hier so in diesem Anwesen.
Ja, alles klar. Ich glaube, machen wir aber mal ein bisschen früher Schluss heute, oder? Hast du noch was Wichtiges?
Bestimmt habe ich noch was Wichtiges. Ich wollte auch nochmal, mir ist eingefallen, ist ein bisschen liegen geblieben, nochmal unser Gesundheitssegment. Erstmal kannst du uns Besserung eigentlich verkünden?
Ja, ja. Also du meinst wegen meiner Sehnscheine?
Ja.
Es ist wirklich hartnäckig gewesen, ne? Also eigentlich so, ich spüre es immer noch, aber...
Es ist aber...
Kann jetzt wieder Klavier spielen und solche
Gut, ja, sehr, sehr gut. Mir ist nämlich noch aufgefallen, eigentlich, worüber wir gar nicht gesprochen haben, der Krampf.
Ja.
Als Musikerverletzung, Krampf.
Hattest du das jemals während einer Performance?
Ich kann mich erinnern, wie ich teilweise, wenn man so einen Gig hatte, wo man plötzlich zum Beispiel das Plektrum spielt.
Ja.
Wenn man jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag Plektrum spielt, sondern das so eine Bewegung ist, die man dann mal macht und mal nicht. Und plötzlich spielt man in so einem musikalischen Zusammenhang, wo man wahnsinnig quasi so mit diesem Plättchen immer von oben, der sogenannte Downstroke, auf die Seite hauen muss und ist nicht so richtig warm, ist vielleicht eine Open-Air-Situation, leichte Kälte, dass man da starke Krampfsituationen in der Hand bekommt von dieser immer gleichförmigen Runterhackbewegung. Kriegst du das nicht, wenn, also du hast doch immer so Stücke, wo man irgendwie so... Ja. Kriegst du da keinen Krampf irgendwann in der Hand? Nie gehabt?
Nee. Nee. Aber das sind natürlich teilweise die Stücke, hier zwischen dritten und vierten Finger hatte ich jetzt bei der Sehnscheidenentzündung, weil ich ja teilweise gespielt habe und so. Ja. Das kann ich jetzt seit einer Woche wieder spielen. Das konnte ich ewig nicht spielen, weil hier dieser dritte und vierte halt so genervt hat. Ja, krass. Und geht jetzt wieder. Aber ja. Ich habe noch nie deswegen Krämpfe gehabt.
Du hast noch nie beim Spielen Krampf gehabt?
Nee,
habe ich noch nicht. Also ich habe auch in der Greifhand des Kontrabasses auch gerne mal einen Krampf.
Ja.
Vielleicht ist das mal
Technik arbeiten.
Ja, Technik oder Magnesium.
Magnesium oder wie du mir empfohlen hast, Omega-3.
Hat das geholfen?
Ja, ich habe es auf jeden Fall genommen.
Habe ich auch nur in irgendeinem Podcast gehört. Ich habe keine Ahnung. Wir sind kein medizinischer Podcast.
Nee, du bist ja Joe Rogan. Ja. Über den reden wir auch nochmal. Wollte ja irgendwie Magnus Carlsen ja vergiften mit irgendwelchen Supplements. Und Magnus Carlsen meinte dann so, ach komm, ich will ja auch noch leben.
Kann man dann besser Schach spielen mit Supplements?
Magnus Carlsen meinte ja sowieso, er kann nicht mehr so gut Schach spielen wie vor 6 Jahren. Also das ist halt jetzt irgendwie vorbei. Der ist jetzt irgendwie Mitte 30. Sein bestes Schach hat er mit 28 gespielt. Er ist immer noch der Beste eigentlich.
Ja.
Aber er meint so, ja, so geil wird das jetzt nicht mehr. Und er fängt jetzt nicht an, deswegen irgendwelche Supplements zu fressen. Er will ja noch Spaß haben im Leben.
Ja gut, so schlimm ist das jetzt auch nicht, meine Magnesium-Tablette gegen meine Krämpfe. Ich weiß es nicht. Magnus Carlsen.
Der hat auf jeden Fall keinen Krampf.
Hat man im Schach, gibt es da auch so, ist das wie Fußballer? Da ist man das dann mit 30 die Karriere vorbei ist? Weil das Hirn dann austrocknet oder so?
Er hat es so gesagt, dass er an dieses Level nicht mehr rankommt. Aber das hat doch was, mit seiner Unzufriedenheit über den Stil zu tun. Und da würde ich jetzt gerne, vielleicht können wir dann nochmal kurz drüber reden, weil du meintest, du siehst das ja eigentlich nicht ein, dass Schach irgendwie so als Kunstform auch irgendwie von mir immer deklariert
wird. Also das habe ich nicht so gesagt. Okay, jetzt kommt wieder ein Schachsegment.
ich wollte noch mal kurz den Punkt zu Ende führen. Magnus Carlsen ist vor allem unzufrieden mit dem Stil, mit seinem Schachstil, der deutlich aggressiver war wohl. Also der hat ihm besser gefallen zu der Zeit. Und das hat auch was mit AI zu tun. Das Understanding über das Schach hat sich durch AI total verändert für alle. Ne?
Und, mein Problem ist, bevor du weiterzählst, ich höre dir gerne zu. Ich finde auch, Schach ist einfach ein unterbelichtetes Thema in diesem Podcast. Ich habe nur zu dir gesagt, ich bin so weit weg vom Schach, dass wenn du dann so von Stil sprichst und Schäferzug und spanische Öffnung und so. Ich bin da so ein bisschen raus. Du musst mich da wie so ein Fünfjährigen musst du mich da behandeln, damit ich da mitkomme. Was heißt das, ein Stil im Schach?
Naja, also ich versuche dich mal abzuholen als Jazzmusiker. Ja. Du bist ja Jazzmusiker.
Ja.
Du siehst beim Schach auch Leuten dabei zu, wie sie Entscheidungen treffen über ein Regelwerk. Das ist nicht so groß anders, als wenn du Charlie Parker dabei zuhörst, wie über einen Standard
improvisiert. Ob man jetzt doch hier die Kreuz 11 nimmt.
Ja, oder halt die Kreuz 9. So.
Okay.
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und die Kombination dieser Möglichkeiten, aus denen ergibt sich ein Stil. So.
Ja.
Und das kannst du im Jazz genauso ausmachen wie im Schach. Also du kannst Leuten, auch wenn du mit ihnen viel spielst, deren Persönlichkeit spiegelt sich tatsächlich oft im Schachspiel wieder. So, das ist schon sehr interessant und es ergibt sich also ein Persönlichkeitsstil, aber auch ein antrainierter Stil, an dem du arbeiten kannst, den du fallen kannst. Und das ist auch etwas, was Magnus Carlsen sagt, das ist das, was ihn am meisten interessiert, selbst bei Leuten, wo er 1000-mal besser ist. So, ich meine, er ist besser sowieso als alle, aber er guckt sich, wenn er jetzt nicht selber spielt, guckt er sich andere Leute an, wie die spielen. Also für den ist halt der Jazzclub unser Jazzclub. So.
Der Jazzclub ist der Jazzclub? Ja. Also ich könnte mir das jetzt irgendwie vorstellen beim Poker oder beim Doppelkopf. Also da kann ich es jetzt nachvollziehen, da gibt es so Temperamente.
Ja.
Aber im Schach ist das für mich also wahnsinnig weit weg. Aber ja, okay.
Und es geht ihm wirklich nicht um die Perfektion. Also die Perfektion ist, weil dein Take ist ja so ein bisschen, ach komm, am Ende lässt sich doch alles ausrechnen und so. Und das ist ja der große Unterschied zur Musik.
Ich habe mit Schach nicht so, ich habe da einfach nicht so eine Verbindung. Ich habe halt das Gefühl, das ist ein Spiel, das kann man gewinnen. Mhm. Und weil ja...
Das ist auch der große Unterschied zur Musik.
Ja, und weil Schach ja so ein bisschen, wie sage ich mal, so ein ganz schlaues Spiel ist, wo es ja auch, glaube ich, vor allen Dingen darum geht, sehr viel im Voraus zu denken und Eventualitäten im Vorfeld vorauszuberechnen.
Ja.
Wenn ich das mache, dann könnte er das machen und so. Deswegen denke ich, ist ja Schach
gerade. Ist das nicht etwas, was es in der Musik auch gibt?
Ja,
in der Improvisation?
Der Chaosfaktor im Schach ist relativ gering, jetzt im Gesetz jetzt auch zum Doppelkopf, wo ich zum Beispiel ja Karten ziehe und man zum Beispiel ein Spiel mit einem schlechten Blatt nicht gewinnen kann. Schach ist ja so ein bisschen immer die gleiche Grundkonstellation und ich verstehe, dass das Spaß macht, dass das auch ein nerdiges Ding ist. Ich tue mich schwer, da so richtig das so als, ich finde es beeindruckend, aber das so richtig jetzt also als Kunstform oder
das
sowas.
Ist ja, auch mein Take.
Ja, da seid ihr Schachleute natürlich. Ja. Ich verstehe das natürlich auch, aber das ist mir ein bisschen zu.
Ja. Man kann viel, auf jeden Fall viel lernen. Von, also dieser Podcast bei Joe Rogan
ja.
Ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Über Magnus Carlsberg, Schachweltmeister.
Magnus Carlsen, ja.
Magnus Carlsen vom Carlsen Verlag war bei Joe Rogan, und das haben wir gehört,
ja.
Über Schach.
Und auch so übers Üben, so, ne? Also warum sollte ich vom Schach posieren? Ich will ja eh nichts anderes machen. Ich will keine Hausaufgaben, das ist ja mein liebstes Hobby und ich befasse mich eh damit. Üben ist also keine Hausaufgabe, die mich irgendwo hinbringt, wo ich Glück empfinden kann, sondern Üben ist Teil des Glücks. Finde ich irgendwie.
Das hat er jetzt gesagt.
Ja, also ich setze frei, ja.
Okay.
Aber so lässt sich Motivation lebenslang erhalten. Das finde ich wahnsinnig schön. Also,
ja.
Also, dass man halt Üben nicht als Hausaufgabe anerkennt, sondern als Teil seiner Lebensführung, die zum Glück führt. Also, das ist etwas, was halt dich
ja.
allumfassend erfüllt.
Weil so. Er sagt, er spielt so gerne Schach, ja. deswegen kommt ihm das nicht wie Arbeit vor.
Genau, er hatte wohl auch unterschiedliche Lehrer, die ihm Hausaufgaben gegeben haben.
Ah.
Die haben überhaupt nichts gebracht. Und die es hinbekommen haben, ihn einfach durchgehend damit beschäftigt ja. zu halten, sodass er halt irgendwie auch daran denken kann, wenn er irgendwie gerade abwäscht und so.
Ja.
Und die haben ihn letztlich weitergeführt und so. Es ist da so ein, ich sag mal, so ein Mindset, was da getriggert werden muss.
Ja, ja, das finde ich aber auch eh interessant. Also ich bin auch, ja, was die Musik angeht, habe ich auch schon mal gesagt, ich war eigentlich immer ein schlechter Schüler.
Ja.
Weil ich auch oft, wenn ich irgendwie was gelernt habe, das musste immer sehr stark beeinflusst sein von meinem eigenen Interesse dran. Und ich war oft nicht so gut in Unterrichtssituationen, weil es hat irgendwie meine Eigenmotivation nicht so getriggert, sondern eigentlich ja vor allen Dingen das eigenständige Beschäftigen damit. Das finde ich eine ganz interessante, schöne Parallele, dass ja. man halt so gerne Schach spielt, dass man den ganzen Tag Schach spielt.
Und das ist ja etwas, genau, ich kenne das auch noch, bei meinen Lehrern war das genauso, vor allem ja. bei den frühen, also diejenigen, die es hinbekommen haben, mir den Lifestyle zu vermitteln und was ich damit anstellen kann und wie es halt mein Leben bereichern kann, die haben letztlich viel mehr mich zu der Auseinandersetzung mit dem Instrument gebracht, als diejenigen, die gesagt haben, du musst jetzt das und das machen, damit du da und dahin kommst.
Ja, ja, ja. Ich finde das aber auch ganz interessant, das erlebe ich auch, also auch bei mir, ehrlich gesagt,
ja.
also bis heute, dass ich das oft manchmal so das Gefühl habe, ah, ich müsste mich eigentlich damit beschäftigen und ah, das müsste ich eigentlich lernen oder ich würde gern das können, aber dafür müsste ich ja das und das üben.
Ja.
Ja, es ist vor allen Dingen so dieses, das müsste man eigentlich auch können.
Ja.
Und dann ist die Motivation aber gar nicht so hoch und dann fühlt sich das irgendwie so nach Pflicht an. Und ich erlebe das aber auch noch stärker jetzt als bei mir selber teilweise in Gesprächen mit Kollegen, die so sagen, ja, ich müsste eigentlich mal das auschecken und ich kann ja irgendwie das gar nicht so richtig spielen, weil ich das auch gar nicht so geil finde, aber das muss man ja irgendwie auch können und das bringt bestimmt was für das. Und vielleicht liegt da so ein bisschen auch der Hase im Pfeffer, wie Üben teilweise auch falsch strukturiert sein kann. Ne?
Ja.
Also du plädierst fürs reine Lustprinzip?
Schwer zu sagen, nee, das reine Lustprinzip funktioniert, glaube ich, nicht, aber ich glaube, es ist eine Vermittlung darüber, was... Jetzt reden wir ja eigentlich über Kunst, deswegen sage ich mal ja. Kunst und schließe das Schach da so ein ja. bisschen mit ein. Was das für dein Leben bedeuten kann, wenn du dich ausgiebig damit befasst.
Ja.
So. Und dass du da halt eine Idee von gibst, wenn du Unterricht gibst, die nicht so funktioniert, indem du dir einfach nur sagst, üb jetzt bitte mal
ja.
diesen Akkord und ja. dann diesen Akkordwechsel und so. Sondern eher so auf so einer Ebene, pass auf, wenn du das lernst, kann das für dein Leben das und das bedeuten. Und das hat vielleicht auch so ein bisschen was mit Vorbildcharakter zu tun. Ja. Da hast du vielleicht jemanden, der dir das vorlebt. Es muss ja, ja auch so ein gewisser Lifestyle mit einhergehen, für den du irgendwie eine Begeisterung hast und eine Faszination. Deswegen, also Identifikation ist da irgendwie eine wichtige Vokabel, würde ich sagen. Ja. Also sich von jemandem so unterrichten zu lassen, den man nicht cool findet,
ja.
so, ist, glaube ich, in vielen Fällen nicht unbedingt so zielführend, wie von jemandem unterrichtet zu werden, wie wo du irgendwie denkst, ah, vielleicht, so, das ist schon ein guter Typ, vielleicht könnte ich da mir was von abgucken oder was von seinem Lifestyle irgendwie in meinen eigenen transferieren und so.
Hast du da so Erfahrung?
Ja, ja, würde ich schon sagen, ja.
Also
erst, ja, mein erster Lehrer, der mich wirklich dazu gebracht hatte, dann, ich glaube, da bin ich mit 12 hin, mich ausgiebig mit dem Instrument zu beschäftigen. Das war Jan Heinemann, das war ein grundlegender Unterschied zu dem, was ich vorher erfahren hatte. Für mich war vorher Unterricht halt, ach scheiße, da kommt jetzt jede Woche dieser Clemens und ich muss immer wieder sagen, ja, gestern konnte ich es noch und so. Und bei Jan Heinemann bin ich hingegangen, habe gesehen, so, ey, ja, okay, der hat abends noch einen Gig. Okay. Da kommen irgendwie jetzt die ganze Zeit Leute vorbei, mit denen spielt er oder probt er irgendwie noch zusammen. Außerdem befasst er sich irgendwie mit Kunst, hat geile Platten da im Schrank, ja, legt die auch mal auf, hat die selber irgendwie angemalt, sodass die cool aussehen. Die Kassetten, die Tapes damals, ja, er hatte so einen eigenen Style, die auch irgendwie dann so zu beschriften und so. Das fand ich alles wahnsinnig faszinierend. So,
okay,
so einen Lifestyle, der irgendwie sagt so, okay, offensichtlich ist irgendwie Kunst etwas, was einen erfüllen kann, unabhängig von so anderen Statussymbolen, die du in Hamburg, Eppendorf ja, ja, sonst die ganze Zeit vor den Latzen bekommst. Okay. Hat mich dann irgendwie das dann doch sehr viel, viel mehr fasziniert.
Also, dass der quasi auch ein Swaggy-Typ war, jenseits von den instrumentalen Fähigkeiten.
Das auch noch, ja, ja. Aber die instrumentalen Fähigkeiten waren natürlich auch, Grundlage, okay, dafür.
Aber auch der Lifestyle, sag
ich mal. Genau.
Schon, das ist interessant. Ich finde einen guten Hinweis. Aber wie läuft das dann beim Schach? Hat man dann das Gefühl, das ist so ein geiler Typ,
also wie gesagt, was Magnus Carlsen ja sagt, er guckt Leuten gerne dabei zu, wie sie Schach spielen und nicht, weil sie irgendwie besser wären als er, sondern weil er es interessant findet, wie sie spielen und weil er sie nachvollziehen möchte, wie sie denken und so. Also ist da nicht so weit von entfernt, würde ich sagen.
Ja, es gibt ja aber auch teilweise auch von auf Hörerseite gibt es ja manchmal auch das Phänomen, dass man eine bestimmte Musik gerne hört, weil man, was weiß ich, die Subkultur drumherum ganz gut findet.
Ja.
Also weil man, keine Ahnung, weil man so die feine Welt der klassischen Musik einen irgendwie anspricht. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das sehr mit Status verbunden ist. Aber wenn man, was weiß ich, man geht immer gerne in eine bestimmte Bar und da läuft immer Flamenco-Musik. Und weil die immer so geil feiern in der Flamenco-Bar, hört man dann gern Flamenco. Also so kann das ja auch funktionieren. Finde ich gut. Ich habe da aber noch mal eine Frage zu Magnus Carlsen. Mhm. Nämlich das Üben im Kopf. Das war doch neulich schon mal wieder irgendwo anders, bin ich drüber gestolpert. Weil du sagtest eben gerade so im Nebensatz, er ist dann in der Küche.
Also er sagt eigentlich, er denkt an nichts anderes. Selbst wenn er nicht spielt, denkt er über das Schachspiel nach. Das ist halt, das ist allumfassend. Also er kann auch sich mit Joe Rogan unterhalten und hat bestimmte Stellungen im Spiel.
Ja,
im Kopf.
Da, ich weiß nicht, ob wir uns da jemals drüber unterhalten haben. Ich bemerke das bei mir auch, je nachdem, womit ich mich gerade beschäftige, dass ich im normalen Leben, wo ich nicht an einem Instrument setze, in meinem Kopf die ganze Zeit wie auf so einer extra Spur so musikalische Parameter berechnet werden.
Ja.
Geht dir das auch so?
Ja, genau. Bestimmte Probleme werden auch behandelt im Kopf, während du auch andere Dinge tust. Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist noch gar nicht so lange hier. Da ist es nur sehr plastisch, das Beispiel, dass ich mich mit Messier 3, also mit dieser Messier-Tonleiter beschäftigte.
Ja.
Und da war es besonders eindrücklich, weil man dann quasi in dieser Tonleiter verschiedene Akkorde bilden kann und ich plötzlich damit konfrontiert war, dass ich nachts im Bett lag und aufstand und zum Klavier ging, weil in meinem Hinterkopf sich gerade von selbst irgendwie eine neue Akkordprogression in Messier 3.
Ja.
Kennst du sowas? Also das ist natürlich extrem, da nachts aufzustehen, aber ich kenne das, dass man quasi die ganze Zeit mit irgendeinem musikalischen Problem, wie du das nennst, beschäftigt ist und dass ich quasi, während ich jetzt mit dir rede, jetzt gerade nicht unbedingt, aber dass ich in so Alltagssituationen im Hintergrund die ganze Zeit irgendwie...
Ja, genau. Läuft jetzt einfach weiter.
Ja,
das kriege ich schon auch. Ja.
Also, dass sie, oder auch, also kann, es kann auch teilweise irgendwas ein Fingersatz sein oder sowas. Aber ist, oder irgendwie eine rhythmische Figur oder sowas. Ja. Aber es ist nicht jetzt nur der Ohrwurm, sondern es ist wirklich so, im Hintergrund läuft irgendwie, als ob da sich irgendwelche Synapsen verknüpfen würden. Teilweise total absurd. Das hat auch immer damit zu tun, mit was für Musik man sich beschäftigt. Also wenn ich jetzt mich mit Messier 3 beschäftige, also in der physischen Welt, dann läuft das so auch in meinem Kopf im Hintergrund weiter und dann hört das auch auf, wenn ich mich damit nicht beschäftige.
Ja. Und so ist es beim Schach auch. Also wenn du viel spielst, ich habe früher sehr viel gespielt und so, ich erinnere das auch noch, dass du halt bestimmte Bilder und bestimmte Motive und Stellungen halt einfach immer im täglichen Leben auf einmal auftauchen, während du komplett was anderes machst und vielleicht auch jetzt irgendwie einen Tag nicht gespielt hast oder so. Aber das ist halt dann so, gibt so Backflash und auf einmal siehst du eine bestimmte Stellung und Motive wieder und fängst halt an, nochmal anders darüber nachzudenken. Das ist halt genau das, was er sagt. So. Also da geht es wirklich nicht um, das ist wirklich nur ein Aspekt, um die Perfektion. Ne? Ja, also dieses, er meinte auch so, die AI hat schon, das Spiel nochmal deutlich verändert, weil man das Spiel jetzt anders verstehen kann.
Ja.
So, aber es ist eigentlich egal. Das ist nicht das, was Schachspieler antreibt. Sonst hätten die ja schon in den 90er Jahren aufhören müssen, als irgendwie Deep Blue Kasparov geschlagen hat.
Ja.
So. Und heutzutage ist es so, jedes iPhone... Deep
Blue war der erste Schachcomputer, der einen richtigen Schachprofi geschlagen hat.
Ja, genau. Heutzutage kann jedes iPhone Magnus Carlsen schlagen.
Ja.
Das ist gar kein Problem. Also, und das ist dem scheißegal. Also Joe Rogan will immer wieder darüber reden, wie toll das und krass ist und die Technologie und so. Und du merkst so richtig, wie es Magnus Carlsen langweilt, dass der immer wieder mit seinem blöden iPhone anfängt, das so wahnsinnig interessant findet, dass es jetzt die Technologie da dem Menschen überlegen ist, weil das ist nicht seine Baustelle.
So. Ja, also wie gesagt, also da bist du natürlich als Schachnerd. Also ich verstehe das total, warum das faszinierend ist, dass mein iPhone jeden im Schach schlagen kann.
Es geht ihm immer eher noch, obwohl auf so einem hohen Level, es geht ihm immer noch um Style und Dynamik. Ja. Also ich versuche das mal anders zu erklären. Also er kann das ja schon für Trainingszwecke nutzen, so ist aber als Gegner ist es nicht wirklich attraktiv, jetzt irgendwie die ganze Zeit für ihn auch mit der AI zu spielen oder so oder mit dem iPhone. Und das nicht nur, weil die besser ist, sondern weil die Perfektion einfach stillos ist. Und das ist vielleicht vergleichbar mit so einem Abersold Play-Along. Also das kann man gut nutzen, um besser zu werden. Oder man versteht vielleicht bestimmte Progressionen besser, kann darüber besser spielen. Aber man würde ja keine Band mit ihnen gründen wollen. Also ich habe ja auch nie das Lambert-Abersold-Quartett gegründet.
Ja, wobei, also ich habe auch da, als du das erzählt hast, mit dem KI zum Üben auch genau darüber nachgedacht, gerade in meinem Hinterköpfchen. Es ist ja noch nicht wirklich zu vergleichen, weil wir ja noch nicht mit der AI zusammenspielen können. Das wird nochmal interessant, ob es irgendwann vielleicht den Punkt gibt, wo ich mit einem intelligenten Abersold zusammenspiele. Stell dir das mal vor, also es ist ja Utopie und Dystopie gleichzeitig. Stell dir mal vor, ich würde jetzt hier jammen können mit der AI.
Ja.
Und die würde auf mich reagieren.
Hm. Ja.
Also das ist ja noch absolute Zukunftsmusik.
Ja, ja, genau.
Was dann passiert? Wir sprechen ja immer viel davon, wie verändert AI unsere Kultur, wie verändert das die Kunst, wie wird das vielleicht hören. Die Musik verändern und so. Und aber bisher reagiert, ich weiß noch nichts davon, aber gerne, wenn ihr da mehr drüber wisst, das wäre interessant. Inwiefern, würde mich mal interessieren, gibt es Musikprogramme, die quasi in Echtzeit auf mich reagieren?
Also ich habe davon nicht gehört, jetzt für den Jazz.
Ja, es muss ja gar nicht, also, aber es wäre interessant, wenn ich jetzt irgendwie, ich spiele eine Phrase und dann würde die AI antworten. Also das wäre ja...
Ja, ich kann mir vorstellen, mit welchem Material die AI in diesem Fall gefüttert wurde.
Ja, ja, aber das wird mich aber mal... Genau, aber das wäre spannend, was dann passiert.
Ja, also ich komme mir gerade so vor, ich rede auch mit Joe Rogan jetzt.
Ja, ist ja okay. Ja, ja, aber das ist auch eine
Perspektive. Ich bin Magnus Carlsen.
Das ist ja eine Perspektive. Ich weiß ja, du siehst dich natürlich lieber als Magnus Carlsen. Ich bin ja der Joe Rogan des deutschen Jazz-Podcasts. Und ich finde es faszinierend.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was du mit Joe Rogan teilst und halt nicht mit Magnus Carlsen. Dem ist es eigentlich Wurst. Der nutzt das halt vielleicht, um besser zu werden, aber dem geht es, also was ihm wirklich Freude bereitet, ist der Chess-Club.
So, ja, der Chess-Club. Ja, also ich sag auch mal so, stell dir mal vor, wir wären an einem Moment, wo die AI wirklich mit uns, wo man nicht irgendwie sagt, ich mache jetzt einen Drumcomputer an, weil kein echter Schlagzeuger da ist, sondern so ein bisschen sage, ah, voll cool, ich mache hier den AI-Drumcomputer an. Der ist ja ein gleichwertiger Musizierpartner für mich. Ob ich in dem Moment dann auch sagen würde, nee, stopp, das ist ja der perfekte Schlagzeuger. Ich unterbreche mich, weil es stimmt natürlich auch, gerade beim Instrument Schlagzeug ist man ja sehr weit in Programmierung.
Ja.
Da wird ja oft quasi der echte Spieler gesucht, um halt Style zu haben.
Style.
Und dann wird er wieder quantisiert.
Ich möchte dich auch an dein Pamphlet gegen die Einsamkeit auf den Großbühnen erinnern, dass du zurechtgehalten hast, dass es ja auch irgendwie ein Zeichen ist darüber, dass wir so viele Solokünstler haben und so. Und jetzt findest du das auf einmal alles ganz spannend.
Ich muss ja nicht, also wenn es technologisch möglich ist, wird das kommen. Und ich sagte ja auch eingangs, das ist ja auch eine Dystopie gleichzeitig. Die Vorstellung quasi.
Aber warum, dann kannst du ja auch gleich die ganze Band AI sein
lassen. Ja, richtig. Ja, also, auch damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Ja, aber das gibt's ja schon. Also ich meine jetzt,
ja.
Es gibt ja holographische Konzerte.
Genau,
und es gibt auch schon AI-Künstler, die irgendwo in den Charts waren oder so.
Genau, genau. Das ist komplett AI, aber die Frage ist ja, ich habe probiert eine Analogie darauf zu finden, wie es ist, wenn Magnus Carlsen mit der AI zusammen Schach spielt.
Und das irgendwie einen kreativen Content hat.
Sozusagen. Ja, aber es wäre ja tatsächlich interessant, wenn ich zu Trainingszwecken mit meiner AI spiele und um dann mich vorzubereiten auf ein Spiel mit echten Menschen. Und das sind wahrscheinlich Gespräche, die werden wir in 5 Jahren, vielleicht auch nicht, vielleicht auch in 500 Jahren erst. Ich weiß ja nicht. Also.
Naja, Magnus Carlsen spielt ja mittlerweile für unseren Lieblingsklub FC St. Pauli.
Ja, zu Pauli.
Pauli. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben, aber er war wohl mal beim Spiel, beim Fußballspiel da und fand die Stimmung gut und meinte, okay, dann spiele ich jetzt für die.
Ja, gut.
Und hat also er ist dann, glaube ich, nicht bei jedem Spiel, sondern wird alle paar Monate mal dann irgendwie, hat das erste Spiel gegen Solingen auch gewonnen. Aber wer hätte das gedacht?
Aber Schach jetzt, nicht Fußball.
Schach, ja. Ja.
Genau. Aber nochmal dieses Üben im Hinterkopf oder dieses Musik machen im Kopf. Ich merke sogar bei mir, das ist teilweise absurd, dass ich in so Stresssituationen, wenn ich mich jetzt auf meinetwegen ernsthaft mit dir irgendwas diskutieren würde, dass plötzlich es im Hintergrund losgeht und ich gleichzeitig irgendwelche komischen Tonmuster dann durchgerechnet werden. Das ist wirklich...
Welche Skala ist es jetzt gerade?
Irgendwie, ja, jetzt ist es immer noch Messiaen 3 auf C. Ah. Aber genau, ich frage mich, wie das zum Beispiel... Ist das auch bei Mathematikern so? Dass dann immer irgendwelche Formeln rattern im Hinterkopf?
Ziemlich sicher, ja.
Ja,
ziemlich sicher. Also da geht es ja auch immer um die Problemlösung, oder? Genau. Das mathematische Problem, was man löst. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr nah. Also das hört jetzt nicht auf, nur weil du gerade mal deine Schiefertafel nicht mehr vor dir
hast. Ja, das ist ja aber total interessant, ne? Dass so jetzt so Schach, Musik, und da ist sich das ja ähnlich in der... Ja. Komplexität, sage ich mal. Das kennen ja auch Leute, die jetzt nichts mit Schach oder Musik zu tun haben. Sonst, wenn man jetzt den ganzen Tag Tetris spielt, können wir uns vielleicht erinnern, aus Kindertagen, den ganzen Tag vor der Flimmerkiste vom Nintendo gesessen und dann macht man den Nintendo aus und liegt im Bett und überall rattern noch diese Steinchen an einem vorbei, am inneren Auge.
Genau, aber beim Fußball auch so, wenn man viel Fußball gespielt hat, weiß ich auch noch, dass du auf einmal nachts im Bett auf einmal diese Bewegung noch gemacht hast.
Okay. Du hättest auch Profi werden können.
Ja, eigentlich schon.
Am Dribbeln.
Ja, eigentlich schon.
Ja. Aber das ist ja wirklich interessant, das mal zu beleuchten, dieses komische Rattern im Hintergrund. Also das habe ich bei anderen Sachen, die ich mache, nicht.
Nee.
Wahrscheinlich Fußball, weil es auch ein Spiel ist mit Problemlösung. Also wenn ich jetzt im Kraftsportverein war, dann habe ich nicht nachher noch das Gefühl, ich gehe im Kopf irgendwie das Anheben die Ausführung eines...
Das Trainings...
Des Kreuzhebens.
Ja,
das ist jetzt kein Problem, mit dem ich mich jetzt im Hinterkopf beschäftige, sondern... Also das ist ja interessant. Und bei Musik und Schach und anderen Sachen ist es ja so.
Ja.
Also gut, man formuliert ja auch, was weiß ich, vielleicht irgendwie eine E-Mail vor im Kopf, wenn man drüber nachdenkt. Du schreibst ja viel E-Mails.
Mhm.
Gehst du dann auch so den Schriftverkehr wahrscheinlich auch schon mal im Kopf durch?
Das lasse ich jetzt die AI eigentlich machen.
Ja. Ja, genau, aber das ist ja ganz gut. Übrigens nochmal zur Entwarnung mit der AI, die kann schon Musik machen. Ich habe jetzt speziell ChatGPT mal stundenlang gequält, mir Akkordprogression in Messiaen 3 auszuspucken. Habe es ihm ganz oft erklärt, wie das gehen soll, kam nur Schrott raus. Also wirklich Fehler, enharmonische Verwechslung. Anscheinend, das ist noch nicht möglich. Also das war also das, was diese Language Models können, ist bisher für Musik noch nicht so brauchbar.
Okay.
Sag's mal.
Beruhigend zu wissen.
Es gibt diese anderen, es gibt ja diese AIs, die einem so einen Song machen, wo man auch die auch einen Text singen oder sowas. Ja. Das ist teilweise schon beeindruckend. Machen wir aber nochmal vielleicht die AI-Sonderfolge.
Ja, ich habe immer das Gefühl, so AI, also das Feld der Jazzmusik ist so irgendwie das, was dem am gefeitesten ist. Habe ich so ein bisschen irgendwie die Hoffnung, so, das ganze Feld der Improvisation und so, bis da wirklich die AI ein ernstzunehmender Konkurrent wird. Also da gehen doch noch Dekaden ins Land.
Aber was ich ganz interessant fand, also das gab es vor 20 Jahren, kannst du dich noch an das Programm Band in a Box erinnern?
Was war denn das nochmal?
Das war auch sowas, was heute das iRealBook ist, da konntest du eine Akkordfolge eingeben und dann sagen Bossa Nova und dann hat er dir die Akkorde, so eine Begleitautomatik.
Ja.
Also du konntest da quasi so ein, sehr künstlich klingendes Playback bauen, aber indem du einfach Akkordfolgen eingegeben hast und irgendwie eine Stilistik ausgewählt hast, Swing oder sowas. Da gab es aber auch so eine Funktion, so Listen anmachen. Und da konntest du dir quasi im Stile von Charlie Parker, konntest du da so Phrasen drüber spielen lassen. Es klang natürlich tatsächlich wie Computer, aber es war interessant. Das war vor 20 Jahren möglich, zu sagen, du hast hier so einen Algorithmus aus irgendwelchen Phrasen.
Ja, okay, krass.
Das ging.
Ja.
Aber ich habe beim Jazz so ein bisschen die Theorie, dass das insofern nicht AI gefeit ist, weil so für den Gebrauchsjazz,
jetzt
muss man sagen, ist es auch so ein bisschen so, dass ich glaube... Jazz, der gut im Hintergrund funktioniert, der wird sich auch AI generieren lassen.
Das kann schon sein, ja. Aber von dem rede ich ja nicht.
Naja, ich fand interessant, neulich so ein Rick Beato-Video gesehen, also Musik-YouTuber Rick Beato, der so einen AI-Song sich machte und dann sagte, dass die Stücke sind ja eigentlich harmonisch pfiffiger als die Sachen, die er gerade in den Charts hört. Fand ich ganz gut.
Okay.
Na gut.
Dann warten wir auf das große AI-Interview von Rick Beato.
Ja.
Und würde ich sagen, dann verabschieden wir uns langsam mal mit zwingenden Grüßen.
Ja, mit zwingenden Grüßen. Vielleicht habt ihr auch die ganze Zeit die erste AI-Podcast-Folge gehört.
Ja,
vielleicht waren wir das gar nicht.
Ja, sollte langsam gehen. Wir haben jetzt irgendwie, wie viel? 500.000
Folgen? 500.000 Folgen.
Ja.
Genau. Wird eines Tages generiert.
Genau, damit ihr auch halbwöchentlich zu eurem
Mittwochs immer die
Content kommt.
Dienstag der richtige Podcast, freitags die
AI-Folge. Das machen wir ab nächster Woche dann.
Genau.
Gut, alles klar. Also, dann würde ich sagen, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.